Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Inseln der Freiheit. Der Kunstwissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Stöhr von der Universität Konstanz sprach am 18. Februar 2019 unter dem Titel Befreiung vom Mythos des Freiheitskampfs. Anselm Kiefers Malerei zur Hermannsschlacht.
Ich werde weitgehend frei reden, habe dafür aber viele Textfolien mitgebracht, die das denjenigen, die dann hier auch irgendwie noch eine Prüfungsleistung erbringen müssen, am Ende erleichtern wird, das Thema zu rekapitulieren. Also Ihre Vorlesung heißt offenbar Inseln der Freiheit. Ich habe mich ein bisschen natürlich darauf eingestellt und die Fragestellungen, die in diesem Kontext von Ihnen formuliert worden sind, lauten eben, was bedeutet eigentlich Freiheit im 21. Jahrhundert? Und Sie fragen nach unterschiedlichen Freiheits- und Unfreiheitsvorstellungen. Und ich gebe Ihnen eine Antwort, die aus der Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts kommt, aber die, wenn es eben um Freiheit geht, am Ende darauf hinausläuft, dass man auf der einen Seite historische Perspektiven hat, aber auf der anderen Seite eben immer auch Sie als Betrachterin und als Betrachter, und Sie müssen Freiheit vor dem Bild und Freiheit im Bild auch immer selber erwirken. Das werden Sie nachher feststellen. Also Freiheit ist nichts, was es gibt, sondern Freiheit ist das, was eigentlich hergestellt und immer wieder aktualisiert werden muss. Und dazu habe ich Ihnen heute ein einziges Bild mitgebracht, das wir intensiv anschauen werden. Das ist das Programm, was wir heute vor uns haben. Das Bild ist ein Bild zur Hermannsschlacht. Es geht also um einen Freiheitsmythos, werden wir nachher ausführlich sehen. Und gleichzeitig ist aber dieser Freiheitsmythos, das ist eigentlich das Paradoxe, gleichzeitig ein Medium zur Etablierung von Unfreiheit und Gehorsam. Ja, der Mythos hat immer diese ambivalente Situation, wenn es um Freiheit geht, dass sie einerseits einen Freiheitsdiskurs haben und auf der anderen Seite aber unter diese Macht des Mythos gezwungen werden. Und sie werden also im Mythos immer auch entmündigt. Und gleichzeitig haben sie aber eben nicht nur die Inhaltsebene, wo es um die Mythologie geht, sondern sie haben gleichzeitig das Kunstwerk als Medium und Modell von Freiheitsvorstellung. Ja. Also das Kunstwerk ist das Medium, das jetzt diesen Mythos verarbeitet. Wir werden uns anschauen, wie das passiert. Und wir haben eben zwei Ebenen. Die eine Ebene ist sehr einfach, das werden Sie nachher eben leicht nachvollziehen können. Die zweite Ebene ist ein bisschen komplizierter, aber ich hoffe, dass wir da auch irgendwie reinfinden. Also auf der Ebene des Narrativs, also auf der Ebene des Hermann-Mythos selbst, geht es um Folgendes. Das Werk von Anselm Kiefer verhandelt die Zwanghaftigkeit des Mythos. Und es gibt eben diesen, wie Sie feststellen werden, instrumentalisierten Mythos, der das Eintreten in Unfreiheit erfordert. Also der Mythos erzählt etwas über Freiheitskampf, aber im Laufe der Geschichte werden die Leute in diesen Mythos hineingezwungen. Und dann haben wir die ästhetische Ebene. Sie werden sehen, dass Sie viele Namen auf diesem Bild wiederfinden, die Sie alle kennen. Und diese Namen haben unterschiedliche Dimensionen und Ausrichtungen, militär, historisch, philosophisch, aber eben auch ästhetisch. Und wir suchen uns nur die ästhetischen Programme raus, die in diesem Bild auf der Oberfläche aufgeworfen werden und fragen eben danach, wie verhält sich das Bild denn jetzt zu diesem Zwangsmythos? Verhandelt es dort Freiheitsprogramme, die mit den Namen verbunden sind, die auf der Bildoberfläche auftauchen? Das ist unser Programm für heute. Hier steht es nochmal, die erste Ebene ist die des entfalteten Narrativs. Also was ist eigentlich auf der Oberfläche des Bildes überhaupt angeboten? Jetzt sehen wir zum ersten Mal das Bild. Um dieses Bild wird es den ganzen Abend gehen. Hier gibt es die Erläuterung, das ist also eine Fotografie im Museum, so hängt das dort. Und die Maße finden Sie und so sieht das aus. Das ist ein Historienbild, Aber es ist natürlich ein Historienbild im erweiterten Sinne. Es ist deswegen kein klassisches Historienbild, weil es eben keinen Kulminationspunkt oder irgendwie figürlich narrativen Moment einer Schlacht oder einer besonderen historischen Momenthaftigkeit zeigt. Sondern Sie sehen ja eigentlich nichts anderes als einen Waldweg und auf der Bildoberfläche, also einen illusionistischen Waldweg und auf der Oberfläche Namen. Das wäre ein mögliches Historienbild zur Hermannsschlacht, das konventioneller aussieht. Nur, dass Sie mal eben so ein Geschehen vor Augen haben. Und es geht jetzt die erste halbe Stunde um den Freiheitsmythos, der Gehorsam fordert. Sie müssen sich überlegen, Anselm Kiefer malt also ein Bild, das sich nicht mit der Varusschlacht beschäftigt, sondern mit dem Mythos von der Varusschlacht. Ja. Also mit einer Kette von Weitergaben dieses Mythos. Transformationen, Instrumentalisierungen dieses Mythos. Und das ist eben schon der erste große Punkt, dass es sich eben um einen Mythos handelt, der in diesem Bild verhandelt wird. Und um Sie da nochmal auf den Stand zu bringen, es gibt ganz viele Theorien des Mythos, ich habe nur mal drei Punkte rausgegriffen. Ein Mythos ist eben eine Ursprungserzählung, die fortdauert. Der Mythos ist starr und unentrinnbar. Ja, wenn Sie sich einmal unter dieses Narrativ stellen, wird es schnell alternativlos. Er ist eindeutig und deutlich. Das bedeutet also, die Handlungsanweisung, die Sie aus dem Mythos bekommen, ist nicht aufgefächert in irgendwelche möglichen alternativen Handlungsoptionen, sondern es ist ganz eindeutig, was da zu tun ist. Der Mythos ist dunkel. Das bedeutet, warum es alles so geschehen soll, wer das sagt, das bleibt alles im Dunkeln. Der Mythos erklärt sich nicht. Und er entzieht sich deswegen auch allen Instanzen der Befragbarkeit. Ja, Sie können den Mythos nur sozusagen aufnehmen, in den Mythos eintreten oder ihn ablehnen, aber Sie können Mythologie nicht befragen. Schon Zeus ist unbefragbar. Und gleichzeitig gibt der Mythos, wenn er in die Gegenwart und in immer weitere epochale Ebenen hinein weitergegeben wird, immer auch neue Handlungsanweisungen. Und das Grundnarrativ ist eben die Selbstbehauptung der Germanen. Und was daraus wird, aus der Selbstbehauptung der Germanen, nämlich die höhere Bestimmung und die welthistorische Bestimmung des germanischen Volkes. Also das, was daraus am Ende katastrophalerweise abgeleitet wird. Denn das Bild von Kiefer läuft auf folgende Genealogie hinaus. In der katastrophalen Verlängerung von Hermann dem Cherusker oder lateinisch Arminius wird am Ende der neue Hermann der Cherusker, nämlich Adolf Hitler. Das ist die Konstruktion des Nationalsozialismus, so wie der Nationalsozialismus den Hermann-Mythos quasi entwendet und instrumentalisiert und pervertiert. Darum wird es gehen. Denn Anselm Kiefer malt dieses Bild genau aus diesem historischen Interesse, den Mythos in seiner Entwicklung bis dorthin zu rekonstruieren. Beziehungsweise er rekonstruiert das gar nicht, das müssen wir tun. Sie werden die Ausstellungen von Anselm Kiefer kennen, das sind monumentale Gemälde, die immer auch mit der Materialität und der Präsenz der Materialien arbeitet. So sieht eine Kiefer-Ausstellung aus. Und unsere Basisthese, die man in einigen Werken immer wieder findet, gerade in den Werken der 70er Jahre, ist eben, dass Kiefer Freiheits- und Unterwerfungssituationen verhandelt oder Folgen daraus ins Bild setzt. Und es geht eben um das, was passiert, wenn man Mythen folgt. Das, was passiert, wenn man den Mythen bis in den Nationalsozialismus folgt, hat Anselm Kiefer in vielen Bildern eben deutlich gemacht. Das ist eine Fotografie. Und das ist das Bild von Anselm Kiefer von der neuen Reichskanzlei. Sie sehen also, es geht immer darum, dass auf der Leinwandoberfläche sich die Zerstörung selber einstellt und verselbstständigt, dass es zwar Illusionen und Illusionsräume, Landschaftsräume gibt, aber das Prinzip ist immer das gleiche, nämlich das Bild ruiniert das Motiv, indem es sich selber ruiniert. Und die Strategie des Bildes besteht darin, das Ruinieren des Bildes mit dem Ruinieren des Motivs zusammenfallen zu lassen. Das Bild arbeitet aus sich selbst heraus an seinem eigenen Zusammenbruch und am Zusammenbruch dessen, was es darstellt. Zweites Beispiel, nur damit Sie sich ein bisschen einsehen können. Die NSDAP, Reichsparteitage Nürnberg und das, was Anselm Kiefer daraus macht. Hier können Sie noch ein bisschen Nürnberg erkennen, da oben steht der Schriftzug Nürnberg. Aber Sie sehen schon, es geht um diese Folgen, die bestimmte historische Ereignisse langfristig mit sich bringen. Nämlich am Ende Verwesungseffekte. Zu unserem Bild. So sieht es aus. Wir werden uns gleich genauer reinsehen und fokussieren. Aber Sie sehen schon, es hat nicht nur diese Ebene, dass Sie einen illusionistischen Waldweg vor sich haben, sondern das Bild kommt in seiner materiellen Substanz auf Sie zu. Ja, das ist extrem pastos. Es arbeitet auch mit Ruß, mit Teer. Also mit Materialien, die schon für diesen Akt der Selbstzersetzung mit sich bringen. Und es gibt dann immer wieder diese mit weißer Schrift, größtenteils in Schreibschrift, eingetragenen Namen. Hier Rielke, auf den wir heute nicht zu sprechen kommen werden. Sondern wir kommen auf die Namen zu sprechen, die heute im Zentrum stehen werden und die eben den Ausgangspunkt bilden der Narration, die auf der Bildoberfläche entfaltet wird, nämlich Hermann und Thusnelda. Ja, also wir befinden uns quasi am Beginn des Mythos. Und der Gegenspieler ist nicht in Schreibschrift, sondern in Schwarz, so wie Sie es hier sehen, eingetragen. Das ist Varus. Der Feldherr, der mit seinen Legionen durch den Teutoburger Wald oder wo auch immer das stattgefunden haben mag, gezogen ist und dann in einer dreitägigen Schlacht von den Germanen, von den vereinigten Germanenstämmen vernichtend geschlagen worden ist. Nachlesen können Sie das bei Tacitus, der nämlich offenbar da gewesen ist oder sich das hat berichten lassen, wie es da ausgesehen hat ein paar Jahre später, nicht fern vom Teutoburger Wald, in dem, wie man sagte, die Überreste des Varus und der Legionen unbestattet lagen, auf der Fläche zwischen beiden Römerlagern, die waren also unterwegs in ihr Winterlager, bleichende Gebeine, zerstreut liegend oder aufgehäuft, je nachdem, ob sie flohen oder Widerstand leisteten, in den nahegelegenen Hainen, Barbarenaltäre, an denen sie die Tribunen und Zenturionen ersten Ranges geschlachtet hatten. Hier seien die Legaten gefallen, dort die Adler entrissen und da hat sich dann irgendwann Varus selbst getötet. Also so ist die historische Ausgangslage, die zum Mythos geführt hat, die Totalvernichtung der Römer und der Befreiungskampf, der erfolgreiche Befreiungskampf der Vereinigten Germanen. Also wenn man sich das Bild anguckt, hatte ich gerade schon angesprochen, haben wir eben folgende Gesamtsituation. Wir haben ein Historienbild im erweiterten Sinne, das haben Sie jetzt schon mitgekriegt. Es gibt kein dargestelltes, isoliertes Ereignis, sondern es gibt eine Chronologie der Weitergabe des Mythos. Und es wird der Stellenwert dieses Mythos, der sich immer wieder im Laufe der Zeit verschiebt, behandelt. Und zwar zwischen ursprünglichem Freiheitskampf bis zum Phantasma der faschistischen Weltherrschaft. Ursprünglich 9 nach Christus und aus Arminius, der ursprünglich genannt wird in den Quellen, wird dann eben spätestens seit Martin Luther Hermann der Cherusker eine nationale Mythen- und Symbolfigur. Und das ist eben dieser Initialmythos, einer der allerwichtigsten deutschen Mythen, in dem es darum geht, dass Hermann zum Befreier Germaniens geworden ist. Sie haben 3 Ebenen auf dem Bild, auf die wir nicht im Einzelnen eingehen können, weil uns heute nur diese Mythosgenealogie interessiert. Aber Sie haben eben diese Ebene der Bildwelt, diesen perspektivischen Waldweg. Brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Dann haben Sie diese Tendenz zur Gegenstandsauflösung und zur informellen Malerei, also da, wo es richtig gestisch und pastos wird, wo der Kampf auf der Leinwand selber ausgeführt wird und wo diese Spuren, wo so ein Pinselschlag auch gleichzeitig quasi einsteht für einen Schwerthieb. Also Sie haben diese unmittelbare Gewalt, die auf der Leinwand als Gewalt der Bildproduktion und auch vielleicht wieder der Bildauslöschung präsent ist. Und dann haben Sie das, was uns heute am allermeisten interessiert, nämlich diese Verbindungen. Ja, Sie haben ja hier überall Linien. Diese weißen Linien verlaufen auf der Leinwandoberfläche, die verlaufen nicht im Illusionsraum, die sind nicht Teil des repräsentierten Landschaftsbildes, sondern die sind Teil einer Organisation, die auf dem Bildfeld stattfindet. Nicht in der Bildwelt, sondern auf dem Bildfeld. Und die hängen jetzt alle miteinander zusammen. Und dann haben Sie gleichzeitig noch eben diese Ebene, dass hier die Leinwand selber verwundet scheint. Und man könnte jetzt einen kleinen Exkurs machen und sagen, dass natürlich Anselm Kiefer einer der ersten ist, der postmoderne Historienmalerei betreibt. Weil wenn man diese informellen Zitate sieht und wenn man sieht, dass also hier auch die Verwundung der Leinwand selber imitiert wird, dann haben Sie natürlich immer wieder sofort Zitate, die auf Strategien der Avantgarde zurückgreifen und die aber dann für einen anderen Zweck instrumentalisieren, zitieren und ins Bild bringen und somit also eine Wiederaneignung von Avantgarde-Techniken in dem ganzen Bild zu finden sind. Also auf dem Bildfeld organisieren sich jetzt die Namen der deutschen Eliten und diese weißen Fäden sind Fäden der Mythosbearbeitung. Und gleichzeitig sind diese Fäden natürlich auch Schnüre, Triebe, Vernetzungen, Wege, die Verläufe und Verästelungen dieser mythologischen Hermann-Erzählung anschaulich machen. Jetzt ist es so, Sie sind mit dieser Situation alleine gelassen. Ja, das Bild erzählt Ihnen eigentlich gar nichts, sondern es ist die Vorgabe für das, was Sie selber rekonstruieren sollen, was dort erzählt wird. Also Ihre Aufgabe wäre jetzt oder besteht darin, diese Linien zu verfolgen und herauszufinden, welchen Sinn die Verbindungen machen. Das hat, jetzt ist sozusagen semantisches, das sind semantische Operationen auf dem Bildfeld, die ganz uralt sind. Ich zeige Ihnen hier eine Schmerzensmann-Darstellung. Da haben Sie auch keine Geschichte erzählt gekriegt. Ja, es geht um die Leidensstationen Christi, aber das Bild erzählt keine Geschichte. Sondern das Bild gibt Ihnen Hinweise, was alles auf diesem Passionsweg passiert ist. Und jetzt müssen Sie als Betrachterin und als Betrachter diese Passion rekonstruieren. Und theologisch gesehen ist das eigentlich die viel bessere Kommunikationsangebot, weil alles das, was Sie selber rekonstruieren müssen, behalten Sie besser als das, was Ihnen nur vorgesetzt wird. Das heißt, wenn die Arbeit an Sie delegiert wird, ist am Ende die Erfahrung, Und hier eben die Mitleidenserfahrung am Schmerzensweg Christi intensiver. Das heißt also, ja, was wir hier vor uns haben, ist eigentlich das Angebot, dass Sie zum Co-Autor werden. Sie müssen diese suggestiven Angebote verknüpfen. Sie müssen die Inhalte überhaupt liefern, die mit den Namen zusammenhängen. Und Sie haben eben einen instabilen Repräsentationsmodus, ja, weil es eben nur Ansammlungen von zusammentreffenden Namen aus unterschiedlichen Epochen sind. Daraus ergibt sich aber, dass Sie eine besondere Potenzialität latenter Bedeutungen und Nachbarschaften haben und dass Sie eine visuelle Ordnung haben, die eben keine Ordnung der Geschichtsschreibung ist, sondern eine Ordnung, die das Bild selber herstellt. Und Sie müssen eben subjektiv und spekulativ diese Bezüge einlösen. Sie müssen also wirklich, heute würde man ja sagen, googeln, wer war das, was hat er gemacht, was hat er mit dem Hermann-Mythos zu tun. Und dann gibt es eben eine semantische Produktivität. Die ist in gewisser Weise ein bisschen unkontrollierbar, aber auf der anderen Seite ist eben gerade dieses Selberstricken der Verbindungen das, was Sie dann quasi schon ein ganz kleines Stück in die Freiheit und aus dem Zwang vom Mythos rausholt, weil Sie sehen ja die Gemachtheit des Mythos, wenn Sie anfangen, das Ganze rekonstruieren zu müssen. So, das ist wieder unser Bild und wir fangen jetzt mal an. Ich greife zwei Namen heraus. Blücher und Schlieffen. Beginnen wir bei Blücher. Das ist jetzt wirklich das ABC der Geschichtswissenschaft. Da müssen Sie kein genialer Mensch sein und ich bin auch kein genialer Mensch, sondern das ist einfach nur basic. Wer war das? Preußischer Generalfeldmarschall. Was hat er gemacht? In den Befreiungskriegen für Preußen gekämpft, bis in Paris, bis zur Besetzung von Paris. Und als Napoleon wiederkam, hat er ihn zusammen mit den Engländern bei Waterloo nochmal besiegt. Jetzt können Sie schon sehen, der passt natürlich zu Hermann dem Cherusker. Ne? Jetzt sind nur die Feinde waren jetzt die Franzosen und nicht die Römer. Der nächste Name wird ein bisschen schwieriger, aber ist genauso einfach im Grunde genommen. Wieder Generalfeldmarschall und Chef des Generalstabs kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Der Erdenker des Schlieffenplans. Und jetzt wird es schon so ein bisschen gruseliger, weil nämlich jetzt hier Freiheitskampf Präventivkrieg heißt. Ja, weil Sie ja wissen, dass in dieser Zangenbewegung auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite Frankreich, der deutsche Generalstab auf die Idee gekommen ist, Frankreich in einem Blitzkrieg zu besiegen, um dann an der Ostfront in Ruhe die Russen bekämpfen zu können. Und wenn Sie jetzt phänomenologisch das Bild angucken, dann kann man eigentlich nicht von der Hand weisen, dass alles, was unter dem Schlieffen da so runterläuft, kein Baum mehr ist, der hier wächst, sondern das ist eigentlich schon eine ziemlich fiese Blutspur, würde ich sagen. Weil Sie natürlich wissen, dass der Plan später ausgeführt worden ist und zu diesen grauenhaften Stellungskriegen an der Westfront geführt hat. Also wir haben eben Folgendes, wir haben die Geschichtsmächtigkeit des Hermann-Mythos und wir haben erste Ansätze der Verklärung und der Umdeutung des Hermann-Mythos bis zum Nationalsozialismus. Die Deutschen sind immer in diesen Mythos eingetreten. Ja, das heißt, das, was ich mit dieser Unfreiheit meine, wenn sie Deutscher sind und sie werden aufgerufen, sich mit diesem Mythos zu beschäftigen, dann waren das immer ein affirmatives Eintreten in den Mythos. Da hat keiner gesagt, da machen wir nicht mit. Und die Kulminationssituation ist eben die, dass im Nationalsozialismus gesagt worden ist, der Deutsche habe die natürliche und unhinterfragbare Mission zur Schaffung eines großdeutschen Dritten Reiches unter der Herrschaft des Herrenvolkes. Ja, also das kann man ableiten, wenn man sich überlegt, wie sich die Nationalsozialisten mit dem Mythos beschäftigt haben. Und dann haben sie eben folgende Genealogie, die über diese Fäden hergestellt wird. Von Hermann zu Blücher, von Hermann zu Blücher zu Schlieffen. Und die zentrale Figur fehlt natürlich. Das ist die Leerstelle. Aber sie ist natürlich als abwesende Leerstelle anwesend. Und das kann man auch sehr schön sehen. Hier hinten steht das Hermannsdenkmal. Das ist ein Wahlplakat für die NSDAP. Also die Nationalsozialisten haben ganz präzise an dieser Idee und in dieser Vorstellung Adolf Hitler als der neue Hermann gearbeitet. Irgendwann ist dann dem Adolf Hitler der Hermann zu klein geworden und er wollte nicht mehr der neue Hermann sein. Dann haben sie dieses Motiv aufgegeben. Aber für die Wehrmacht ist das alles weit verpflichtend. Ganz beliebtes Motiv, dass sich Einheiten der Wehrmacht vor dem Hermannsdenkmal fotografiert haben. Und genauso geht das, durchzieht das die gesamte Propaganda der NSDAP. Sie können dann also sagen, dass sie sogar Figuren in diese Bäume hineinsehen können. Ja? Nämlich diesen typischen Hitlergruß, den die Fichten da machen. Ja, das hat alles doppelwertig bei Anselm Kiefer. Um das mal zusammenzufassen, sieht es eben so aus, dass alles mit Adolf Hitler kulminiert. Und es ist eben so, dass aus dem ursprünglichen Befreiungskampf am Ende der Vernichtungskrieg der arischen Herrenrasse mit dem Anspruch auf Unterwerfung und Weltherrschaft. Das endet darin. Das ist die Pervertierung des Hermann-Mythos. Dass die nationalsozialistische Bewegung habe die Mission der Schaffung eines germanischen Staates und eines neuen Menschentums. Und jetzt ist es eben so, wenn sie in diesen Mythos als Deutsche eintreten, dann ist eben der historische Verlauf nicht mehr wählbar oder veränderbar, weil sie treten in einen vorherbestimmten Zeitenlauf ein, in eine mythologische Bestimmung. Und es wird genauso gemacht, die Verbindung von Mythos und Geschichte im Dritten Reich wird als Gefolgschafts- und Erfüllungsgeschichte interpretiert. Ja. Wir sind gar nicht schuld, wir Deutschen, dass wir das alles gemacht haben, sondern wir sind einfach nur in eine Verlängerung des Hermann-Mythos eingetreten. Und deswegen gibt es eigentlich auch keine moralische Schuld, weil im Mythos gibt es auch keine Moral. Sondern es gibt nur das Vollziehen dessen, was der Mythos in seiner groß angelegten Narration einfordert und vorhergesehen hat. Und man könnte das jetzt sehr politisch verästelt verfolgen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber schon in der Weimarer Republik gibt es unter diesen Leuten der konservativen Revolution, also einer konservativen Abgeordneten in der Weimarer Republik, gibt es schon genau diese Ansätze, die Hitler nur noch sozusagen aufgreifen musste. Das ist von jemandem wie dem Möller-Vandenbroek vorgedacht worden. Von dem stammt nämlich auch das erste Mal das Buch Das Dritte Reich. Das haben die Nationalsozialisten nicht erfunden. Ja? Und der hatte schon gesagt, dass die Germanen eine rassisch begründete Kampfesfreude und Kampfesfähigkeit haben und dass es eigentlich darum geht, die Deutschen jetzt wieder nach der Niederlage aus dem Ersten Weltkrieg vom Festefeiern, Müßiggang und der Trägheit herauszureißen in die freudige Unterordnung unter den Willen des Heerführers Arminius Hermann. Und irgendwann Hitler. Jetzt ist es so, dass die sich mal getroffen haben, der Herr Vandenbroek und der Adolf Hitler. Aber der Herr Vandenbroek war eher so ein intellektueller Typ, der fand den Hitler abstoßend. Und dann haben die sich einmal in einem Münchner Wirtshaus getroffen. Und der fand das so schrecklich, dass er nicht mit seiner Theorie Pate für Adolf Hitler stehen wollte. Später hat er sich erschossen. So, also was wir jetzt hier ganz kurz angefangen haben zu tun, ist so eine Schritt-für-Schritt-Verfolgung, ein Wiederschreiben des Hermann-Mythos. Und wir interessieren uns für dieses historische Gewordensein bis zum Nationalsozialismus. Und wir merken schon jetzt, dass der Mythos eigentlich in den Gestalten, die er annimmt, immer eine kulturelle Konstruktion ist, die unterschiedlich ideologisch massiv beansprucht wird oder nicht. Es geht immer um die Aneignung, Verzerrung des Mythos bis zum Nationalsozialismus. Und das Bild bietet uns eben nicht mehr als nur die Namen, den Waldweg als potenziellen Ort, wo das, die Schlacht stattgefunden hat, und diese Verbindungslinie. Schauen wir uns nochmal zwei, drei andere Namen an. Bis wann soll ich reden?
Es ist noch Zeit, es ist jetzt 7:55.
Und bis wann?
Bis 7:45.
Okay, dann müssen wir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Hölderlin. Klopstock. Klopstock interessiert uns nicht als Kirchendichter, sondern jetzt in seiner vaterländischen Dichtung und als Patriot und Nationalist gegen Frankreich. Also es geht jetzt um die literarischen Konstruktionen und Weitergaben, nicht um die militärhistorischen Fantasien. Und da kann man eben sagen, das ist von Friedrich Klopstock, Hermann und Thusnelda, so wie es beim Bild steht, so ein Stück aus der Dichtung zur Hermannschlacht. Da kommt er mit Schweiß, mit Römerblute, mit dem Staube der Schlacht bedeckt, so schön war Hermann niemals. So hat sie nie vor Augen geflammt, komm, ich lebe vor Lust, reich mir den Adler und das triefende Schwert. Ja, also das sind hochpolitische Motivationstexte. Hölderlin. Ich lese das jetzt nicht vor, sondern ich spiele Ihnen etwas vor. Aber Sie sollten, wir gucken uns das ganz kurz an. Lieb ich zu fallen am Opferhügel. Und zähle nicht die Toten, dir ist's, Liebes, nicht einer zu viel gefallen. 1799. Jetzt gibt es einen Propagandafilm der NSDAP, in dem zwei Luftwaffenoffiziere sich über einen gefallenen Stuka-Piloten unterhalten. Und am Ende rezitieren sie Hölderlin.
Umsonst zu sterben liebe ich nicht. noch ewig zu fallen am Opferhügel des Vaterlandes. Zu bluten des Herzens Blut fürs Vaterland. Und Siegesboten von Haar, die Schlacht ist unser. Lebe Drogen und Vaterland und zähle nicht die Toten. Gehst, Liebes, nicht einer zu viel gefallen.
Ja, also Sie sehen, was Anselm Kiefer dort für Verbindungen schafft. Die müssen wir rekonstruieren, aber uns dämmert dann so langsam, das ist ein ziemlich unheilvoller Mythos. Man kann das fortsetzen. Ich glaube aber, Sie haben das Prinzip verstanden. Wir stellen eine andere Frage an das Bild.
Wozu motiviert uns das Bild als Betrachterinnen und als Betrachter, wenn wir es angucken? Affirmiert es den Mythos oder nimmt es dem Mythos seine Wirkung? Das ist die große Frage, die in der Kiefer-Rezeption in den 80er Jahren gestellt worden ist. Ja, ist das faschistische Malerei oder ist es die Entmythologisierung faschistischen Gedanken?
Und die Frage, die wir in diesem Zusammenhang die ich interessant fand, als ich das Buch geschrieben habe, ist eben die, nochmal danach zu fragen, ist das alles so bruchlos? Ja? Ist das alles so glatt, diese Weitergabe des Mythos? Oder baut Anselm Kiefer mit diesen Namen nicht auch gezielte Störungen des Mythos ein? Und deswegen fragen wir jetzt in der letzten Viertelstunde danach, was passiert, wenn wir jetzt nicht auf der Inhaltsebene den Mythos und die Weitergabe und Weiterverarbeitung des Mythos verfolgen, sondern jetzt nehmen wir die Namen und sagen, dieses Bild ist auch ein Szenario ästhetischer Programme. Hinter jedem Namen, nicht bei den militärischen, aber bei den philosophischen und literarischen Akteuren, die dort vorkommen, hinter denen steckt auch ein ästhetisches Programm. Oder wenn man dann die Philosophen nimmt, eine philosophische Weltanschauung oder eine philosophische Weltdeutung. Passt das alles so bruchlos in diesen Hermann-Mythos rein? Oder was hat der Anselm Kiefer da zusammengebaut? Und deswegen also gibt es Hinweise im Bild über die Namen und über die ästhetischen Programme, die sich hinter den Namen verbergen, die darauf hindeuten können, dass das Bild uns freisetzen will von dem Mythos, also in eine Freiheit, die dem Mythos keinen Zugriff mehr auf uns gibt. Also ist das Bild befreiend. Ausgangspunkt ist eben der, wir müssen vorsichtig sein, Mythenmalerei ist gefährlich. Ja, also immer wenn Sie Mythen malen oder sich mit mythologischen Themen auseinandersetzen, mit diesen Narrativen und den Konstruktionen dieser Narrative befassen, dann wird es gefährlich, weil Sie ganz schnell dieser Macht des Mythos auch wieder sozusagen reinfallen können. Dann bestätigen Sie etwas, was Sie eigentlich auflösen wollen. Und deswegen müssen wir eben unterscheiden, wovon das Bild erzählt und wie es sich selber zeigt. Wovon es erzählt, haben wir jetzt schon mitgekriegt. Aber wie es sich selber zeigt, haben wir uns noch nicht angeguckt. Ist es also am Ende, wenn die Vorlesung hier zu Ende ist, ist es Mythos-Dekonstruktion und die Entmythologisierung dieses Mythos, dieses Gefolgschaft-Phantasmas? Oder sind wir in einer ausweglosen Situation, in einem Dilemma, dass die Faszination des Mythos und die Erhabenheit dieser Gefolgschaftserzählung auf dieser ästhetischen Ebene des Bildes trotzdem reetabliert wird. Es wäre dann der Fall, wenn man sagen würde, das Bild ist ein schönes Bild. Wenn das Bild ein schönes Bild ist, hat aber einen katastrophalen Inhalt, dann ist der Inhalt auch nicht mehr so katastrophal.
Ja, also dann wäre es sozusagen, würde es ästhetisch seine inhaltlichen Bestrebungen unterlaufen. Also hat es eine remythologisierende Kraft oder hat es eine Kraft, aus dem Mythos auszutreten? Also die Frage, auf welcher Seite steht das Bild selber? Welchem ästhetischen Programm folgt das Bild? Gibt es bildimmanente, selbstreflexive Hinweise, wie das Bild verstanden oder wirken will? Gibt es einen impliziten Betrachter, der uns sagt, wie die richtige Haltung zum Inhalt ist? Im Varusbild ringen ästhetische Programme miteinander. Das schauen wir uns jetzt noch an. Drei Stück als Beispiel. Wir bleiben bei Klopstock. Klopstock ist Wirkungsästhetiker. Das heißt, da geht es darum, dass ihre Dichtung maximale welthaltige Auswirkungen haben soll. Man könnte auch fast sagen Propaganda. Wirkungsästhetik ist etwas, was auf sie nicht mündig machend, sondern manipulativ einwirkt. Und deswegen sagt Klopstock, der Gesang ist fast immer kurz, feurig, stark, von himmlischer Leidenschaft, oft kühn und heftig. Ist die Dichtkunst ernst, so geht sie nah ans Herz, flammet, entflammt den, welcher zu handeln versteht. Es geht immer darum, dass aus ästhetischer Programmatik weltliches Handeln werden soll. Übertragen auf Anselm Kiefer wäre jetzt die Frage, übt das Bild auf uns auch eine wirkungsästhetische Macht aus? Also ist es wirkungsästhetisch konzipiert, aus dieser historischen Position heraus, wirkungsästhetisch manipulativ gemacht oder ist es aufklärerisch gemacht? Auf jeden Fall ist dieses Programm als Programm über den Namen Klopstock mit anwesend. Hölderlin. Hölderlin ist ja ein schwieriger Charakter. Hölderlin ist ja in der Mitte seines Lebens wahnsinnig geworden und auch vorher nicht gut mit den Klassikern klargekommen. Und er hatte einen ganz großen, jemanden, den er ganz groß verehrt hat, und am Ende hat er sich von ihm deprimiert abgewandt. Und das ist Schiller. Ich hoffe, mich durchzukämpfen. Goethe und Schiller fanden es grausam, was der gedichtet hat. Und dann aber das hier. Ich denke wie Klopstock. Die Dichter, die nur spielen, die wissen nicht, was sie und was die Leser sind. Der rechte Leser ist kein Kind. Er will sein männlich Herz viel lieber fühlen als spielen. Ja, und spielen, das ist Schiller, ja, die ästhetische Erziehung, da geht es um Kinder, die da an die Hand genommen werden müssen, freigesetzt werden müssen aus ihren lebensweltlichen Erfahrungen. Und dann können sie im Kleinen das erbasteln, was sie moralisch am Ende dann edler macht. Und auch Hölderlin sagt, ich bin auf Seiten Klopstocks, wir brauchen eine massive Wirkungsästhetik. Aber hier wird es schon komplizierter. Das Programm von Hölderlin ist undurchsichtiger. Also wir suchen jetzt nicht nach auf der Inhaltsebene, nachdem das die nationalsozialistischen Offiziere Hölderlin zitiert haben, sondern wir fragen danach, wie war das ästhetische Programm dieses Dichters. Und hier taucht schon etwas auf, die beiden Begriffe werden wichtig, Souveränität und Autonomie. Souveränität heißt das Hineinwirken von Dichtung in die Gesellschaft. Dichtung ist souverän, andere Menschen zu entfesseln. Autonomie ist Spielen. Ja, sie spielen im Kleinen, damit sie im Großen besser werden. Aber eigentlich spielen sie in einem abgesonderten Bereich. Und das Verhältnis zwischen Autonomie und Souveränität bei Hölderlin ist eben komplizierter.
Es gibt diesen Aspekt der Souveränität. Die Wirkung, die Poesie soll unmittelbare Wirkung auf den Menschen haben. Sie soll in die Gesellschaft historischen Verhältnisse hineinwirken, also sie soll motivierend und bewusstseinsverändernd sein. Und es ist eine Fortführung der Wirkungsästhetik von Klopstock, Erweckung der Völker. Ja, das heißt also, wir haben eine Ebene, da sagt das Varusbild uns, ich habe hier prominente Vertreter einer Wirkungsästhetik. Ist Kiefer auch Wirkungsästhetiker, weil er diese Programme so prominent in unseren Hinterkopf aufruft. Aber es wird dann eben schon komplizierter, weil nämlich Friedrich Hölderlin auch auf der Autonomieseite steht, aber viel verwirrter. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, das im Detail durchzugehen. Aber bei ihm ist zum Beispiel am Ende der Vaterlandsbegriff viel komplizierter als ein nationalistischer Vaterlandsbegriff. Weil der Vaterlandsbegriff ist eigentlich bei ihm am Ende eine Metapher für den Ort oder Zustand, in dem die umgreifende Einheit von Natur und Mensch sich konstituiert oder andeutet. So ein pantheistischer, schon fast pantheistischer Vaterlandsbegriff. Das heißt also, Sie sehen, hier tauchen auch Positionen schon auf, wenn man sich lange genug mit den Leuten beschäftigt, die dort erwähnt werden auf dem Bild, in denen Begriffe wie Vaterland plötzlich umkodiert werden. Nämlich positiv und nicht entwendet von den Nationalsozialisten. Und wie gesagt, es fehlen zwei Personen im Varusbild. Es fehlt Adolf Hitler als Leerstelle, den haben wir gefüllt. Und es fehlt natürlich Schiller, weil alle Leute, die dort auftreten, kein Programm ästhetischer Erziehung haben. Also wäre die Frage, wie changiert denn eigentlich das Varusbild selber zwischen ästhetischen Vorstellungen, man könne Menschen über bildende Kunst erziehen, oder der Vorstellung, ich überwältige Menschen mit meiner ästhetischen Phänomenwelt. Denn das Programm von Schiller ist ja Gemütsfreiheit. Gemütsfreiheit soll auf ästhetischem Wege wiederhergestellt werden, um den Menschen über die Erfahrung der Kunst in die Freiheit seiner eigenen Moralität zu versetzen. Will Varus uns Gemütsfreiheit verschaffen und uns durch so ein interesseloses Spiel mit den Namen und den Verbindungen am Ende aus dem Mythos in die Freiheit unserer Moralität versetzen? Oder überwältigt uns dieses riesige Bild? Denn Schiller hatte schon zu Klopstock gesagt, das ist der, der immer nur den Geist unter die Waffen ruft. Ja, das war klar, das waren Konflikte, die die Poetologie, die deutsche Poetologie durchziehen. Also die letzte Frage. Vertraut das Bild dem Programm der ästhetischen Bildung? Kann man hier sich sozusagen jetzt, so wie wir angefangen haben, das zu tun, Bildung macht frei. Wir wissen jetzt von ein paar Namen, was die damit zu tun haben. Ist das ein Bild, das über ästhetische Erziehung und Freisetzung des Betrachters in ein interessenloses Wohlgefallen zu moralischer Besserung aufruft? Oder wie funktioniert das Bild eigentlich? Oder gibt es einen dritten Weg? Noch jemanden, der fehlt? Angeboten werden ja über die Philosophen Positionen angeboten und es werden über die Literaten Positionen angeboten. Die literarischen Positionen habe ich Ihnen kurz vorgestellt. Aber es gibt vielleicht einen dritten Weg, den das Bild selber beschreitet. Gibt es eine Dekonstruktion des Freiheitsphantasmas?
Also der dritte Weg heißt Dekonstruktion, der erste heißt Überwältigung, der zweite heißt Erziehung. Das, was ich Ihnen anbiete und was ich zuletzt deutlich machen möchte, ist Dekonstruktion und Entmythologisierung. Auf welchem Weg kann das passieren? Ganz schlechte Auflösung. Kleist. Kleist ist auch so ein unsicherer Kandidat. Der hat auch ein Drama zur Hermannsschlacht verfasst. Thematisch passt er völlig da rein. Aber strukturell passt er überhaupt nicht rein. Weil nämlich die Hermannsschlacht von Kleist nicht dazu geeignet ist, politische Gefolgschaftserzählungen zu gestalten. Auf der Inhaltsebene ist es ein ganz normales Hermannsdrama. Aber was auf der Bühne, wenn Sie es aufführen oder wenn Sie es lesen, da alles innerhalb der ästhetischen Struktur passiert, wie sich das alles selbst dekonstruiert bei Kleist, das ist extrem auffällig. Ja, also Kleist behandelt den Mythos, aber er dekonstruiert den Mythos schon in seinem eigenen Drama. Er zeigt nämlich in seinem Drama, was für ein Manipulateur Hermann gewesen ist und mit welchen Lügen er die Germanen vereint hat. Als Beispiel man ist nicht ganz klar im Text, aber es ist sehr nahegelegt, dass Hermann bei Kleist von seinen eigenen Leuten ein germanisches Mädchen vergewaltigen lässt, das dann aus Scham von seinem Vater ermordet wird. Und dann kommt Hermann und sagt, klasse, das war super, jetzt zerteilen wir die und dann kriegt jeder Stamm, reitet los, schickt jedem Stamm ein Stück der Leiche, damit sie sehen, wie grausam die Römer sind. Und das ist die Vereinigungsszene bei Kleist, wie die Deutschen zusammenfinden, ja, über eine Intrige. Und was Kleist jetzt macht, er macht es so ausführlich, dieses Stück zum Beispiel, dass er zeigt, wie Intrigen gemacht werden. Er beschreibt nicht die Intrige, sondern er stellt aus, wie die Logik von Intrige sein und Intrige machen funktioniert. Ja, also der stellt das Gemachtsein aus. Er verhandelt auf der Ebene seines Textes die Konstruktion von Nationalität. Und damit ist er natürlich weit weg vom Mythos, weil er nämlich schon das Gemachtsein dieser Strukturen in seinem eigenen Drama thematisiert. Und Anselm Kiefer hat das auch gemacht. Anselm Kiefer ist im Grunde genommen an einigen Stellen so ein Nachspieler von Kleist. Hier steht Anselm Kiefer am Meer in seiner Serie mit nationalsozialistischen Grüßen und probiert aus, wie es ist, wenn man sich wie ein Nationalsozialist fühlt. Ja, deswegen ist das auch sozusagen nicht justiziabel, weil es ist nicht der Hitlergruß, sondern es ist das Ausprobieren, wie man sich fühlt, wenn man einen Hitlergruß macht. Sozusagen, was hat mein Vater gefühlt, als er das gemacht hat? Und das ist so ein bisschen wie Kleist, zeigen, wie was geht. Bin gleich fertig. Und das ist der letzte Schritt, der allerletzte Schritt. Der allerletzte. Wenn das ästhetische Programm analysiert werden soll, dem das Varusbild folgt, und wenn das Bild nicht ästhetisch erziehend ist und auch nicht ein eigenes Faszinosium sein soll, dann muss es sein eigenes Gemachtsein und seine eigene Scheinhaftigkeit thematisieren. Ja. Es muss sich selbst dekonstruieren. Es muss nicht nur den Mythos dekonstruieren, sondern es muss sich selbst defigurieren und seine Gemachtheit zeigen. Und das tut es an vielen Stellen. Ich zeige Ihnen mal eine. Das ist oben am Rand. Das Bild ist nicht voll zugemalt. Es zeigt seine eigenen Schichten. Bild hat sozusagen Stellen, so wie hier bei Giotto in der Arena-Kapelle, wo es seine eigene Illusion aufrollt. Giotto lässt
im jüngsten Gericht die Welt aufrollen. Und Anselm Kiefer hat Stellen, die er nicht weiter malt, in denen er das Offene der rohen Leinwand zeigt. Da müssen wir mal eine bessere Abbildung finden. So, ja, hier oben lässt Giotto die Welt einrollen und Kiefer lässt viele Stellen offen, in denen quasi gezeigt wird, ich bin nur Malerei. Ich bin kein Faszinosium, sondern ich bin gemacht. Und als allerletztes ein kleiner lustiger Hinweis, der, glaube ich, aber entscheidend ist. Wir haben uns nämlich Varus noch nicht richtig angeguckt. Steht da eigentlich ein V? Ja. Steht ein N. Dieser Strich ist listig da eingefügt. Dann steht da nämlich nicht Varus, sondern Narus. Auf jeden Fall steht da nicht nur Varus, sondern wir haben sozusagen diese Erweiterung des Buchstabens. Und das ist der letzte Punkt. Es gibt einen ganz offensichtlichen Hinweis, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir uns vom Mythos befreien wollen. Varus erweitert zu Narus ist nämlich der Kundige, der Kenntnisreiche. Und wenn wir kundig und kenntnisreich werden, dann lassen wir uns von dem Mythos nicht mehr überrumpeln oder bewältigen. Das ist ein bisschen ironisch, ne? Also am Ende würde ich fast sagen, es geht einerseits um Selbstdekonstruktion und andererseits aber auch um das Entkommen aus dem Mythos durch solche ironischen Schritte. Sie können das Ganze nachlesen, wenn Sie auf arthistoricum.net gehen, Jürgen Stör, das Sehbare und das Unsehbare eingeben und dann kriegen Sie das ganze Bild präsentiert mit allen Facetten. Für mich war es das jetzt hier erstmal. Vielen Dank.